1911 wurde der Internationale Verband der Chemischen Gesellschaften gegründet und Marie Curie bekam als erste Frau den Nobelpreis für Chemie. Grund genug, um 2011 zum Jahr der Chemie zu machen, und so läuft auch die zentrale Ringvorlesung der Georg-August-Universität in diesem Sommersemester unter dem Titel Chemie, unser Leben, unsere Zukunft. Dabei wird über Themen wie Lebensmittel, Medikamente bis hin zu Treibstoff gesprochen. Kurz, es geht um die Bedeutung der Chemie in unser aller Leben. Hören Sie nun die Vorlesung von Dr. Ulf Dietrichsen von der Georg-August-Universität. Sie trägt den Titel Desoxyribonukleinsäure, die Wiege des Lebens.
Ja, Herr Tietze, haben Sie ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin sehr froh, heute über eines meiner Lieblingsmoleküle sprechen zu dürfen, über die DNA, die mir ans Herz gewachsen ist seit dieser Promotionszeit im Arbeitskreis von Herrn Eschenmoser in Zürich, wo ich gelernt habe, dass ein Molekül, was eigentlich der Biologie zugeschrieben wird in Funktionen und in der Art und Weise, wie es zu handhaben, eigentlich ein auch von der chemischen Sicht außerordentlich spannendes Molekül ist und dass man vieles von dem, was man benutzt in der Biologie, was man als tägliches gut finden gelernt hat, dass man das im Prinzip in der Struktur wiederfindet, dass man das herleiten kann aus der DNA und zwar aus der Sicht des Chemikers. Und das ist das, was ich heute versuchen möchte, mit Ihnen zu unternehmen, die DNA von der Chemie-Seite zu beleuchten, weniger also hinzugehen, zu gucken, was kann es an Replikation und Funktionen in der Biologie, sondern was können wir aus der Chemie, aus der Struktur des Moleküls lernen. Und ich muss Sie leider warnen, dass das nicht ganz einfach wird, weil wir uns vornehmen müssen, das Molekül an sich anzugucken, die Struktur anzugucken und daraus zu lernen, welche Konsequenzen kommen. Ich werde das versuchen, möglichst mit Ihnen durchzugehen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle Ihnen doch etwas mitzugeben von der Schönheit dieses Moleküls. DNA, die Wiege des Lebens. Eigentlich ein etwas unglücklicher Titel, muss man sagen, denn es ist natürlich nicht die Wiege in dem Sinne, wie Sie es hier sehen, wo man aufgehoben ist am Anfang seines Lebensweges, sondern es ist im Prinzip höchstens die Frage, ist die DNA eine, kodiert sie das Leben, hat sie das Leben in sich, ist praktisch aus DNA Leben zu machen. Und in dem Sinne könnte man im Prinzip diese Experimente, die Furore gemacht haben, heranziehen und fragen, hat es wirklich etwas Reales an sich, dass Dino-DNA zurück ins Leben führt, dass man also DNA isoliert und daraus lebende Kreaturen, die längst ausgestorben sind, herstellt. Dieses ist eine Filmankündigung, sodass das uns vielleicht tatsächlich ins Land der Utopie führt. Aber hier wird es zumindest doch etwas realistischer. Der tasmanische Tiger, ausgestorben in den 30er Jahren. Und dann gibt es eben ausgestopfte tasmanische Tiger. Und von denen eine DNA-Probe entnommen, hat dann tatsächlich dazu geführt, dass man Knorpel in Mäusen hat erzeugen können. Knorpel in Mäusen, das ist schon etwas, wo ein Gen eines tasmanischen Tigers in einem artverwandten Organismus überführt worden ist, um dort zum Leben erweckt zu werden. Das ist natürlich nicht der tasmanische Tiger, aber es ist ein Teil, ein Knorpel zumindest davon. Und dann wird einem dann schon bewusst, dass man mit DNA eine Menge machen kann. DNA, die als Erbgut das Leben dann doch komplett kodiert. Hier sehen Sie ein anderes Experiment. Noch nicht lange her, im Labor von Craig Venter, ist es gelungen, ein Bakterium mit einer neuen DNA zu versehen. Eine komplett neue DNA, die synthetisiert worden ist, die aus vielen Bruchstücken, das können Sie hier so ein bisschen erkennen, immer weiter zusammengefügt ist, bis dann irgendwann der große rote Kreis, die komplette DNA zusammen war. Und dann wurde sie einem anderen Bakterium eingefügt und man hat dann tatsächlich mit dieser DNA dieses Bakterium umkodieren können. Es konnte plötzlich etwas, was es vorher nicht konnte, nämlich etwas Blaues nach außen präsentieren. Das konnte das andere Bakterium ursprünglich nicht. Also man hat im Prinzip ein vervielfältigbares Bakterium geschaffen, was eine völlig neue Funktion hat, indem man schlichtweg die gesamte DNA einmal ausgetauscht hat. Das ist schon beachtlich und das sind Experimente, die zeigen, welches Potenzial an Erbsubstanz DNA dahinter steckt. Ich möchte eigentlich gar nicht dazu weit gehen, auch nicht fragen unbedingt, wie viel Leben ist eigentlich DNA, denn da fehlt natürlich einiges wie Stoffwechsel und ähnliche Dinge. Natürlich ist auch Replikation, die Vervielfältigung dabei, also auch bestimmte Elemente sind dabei und ohne die DNA geht Leben nun mal nicht. Ich möchte, was ich angekündigt habe, tun, nämlich in die Struktur der DNA gehen, die Sie hier als ein Kalottenmodell sehen, als ein Modell, das raumerfüllend die DNA zeigt. Und Sie sehen schon, wir bekommen es mit einer größeren Komplexität zu tun, jedenfalls wenn man das so anguckt, die ich jetzt Ihnen versuchen möchte, ein wenig auseinanderzunehmen und Ihnen vor allen Dingen versuchen möchte, mitzugeben, warum dieses Molekül so ist, wie es ist und was wir daraus lernen können, beziehungsweise was wir eventuell ableiten können, um daran auch manipulieren zu können und daran eventuell arbeiten zu können. Um da einzusteigen, muss ich jetzt in die Struktur der DNA mit Ihnen gehen. Und die Struktur der DNA baut sich auf aus einem Rückgrat. Dieses Rückgrat sehen Sie hier. Dieses Rückgrat besteht ganz uniform, das ist wichtig, überall an allen Stellen der DNA einheitlich, besteht aus sogenannten Zuckereinheiten, das sind die Ribose-Einheiten, Deoxyribose-Einheiten. Sie können es einfach als Einheit nehmen, ein Zucker, der im Prinzip immer wiederkehrend vorkommt und immer wiederkehrend an den gleichen Enden auf gleiche Art und Weise die Kette fortpflanzt. Und dann wird dieser Zucker überbrückt, immer durch sogenannte Phosphate oder Phosphodiester. Und wir haben eine uniforme eine Abfolge von Zucker, Phosphodiester, Zucker, Phosphodiester und das Ganze ebenso lang wie die DNA ist. Sie ist an allen Stellen gleich und das ist durchaus wichtig. Wir haben also ein Rückgrat, was diese Struktur nicht unterschiedlich macht, ob man am Anfang oder am Ende oder in der Mitte ist. Also, diese Zucker, die Phosphodiester, Zucker, Phosphodiester, machen ein Rückgrat aus und an diesem Rückgrat sind aufgefädelt die Erkennungseinheiten, die wir als Nukleobasen bezeichnen. Und da gibt es zwei große, die zwei Purine, Guanin und Adenin, und wir haben die zwei kleineren, die Pyrimidine, das Cytosin und das Thymin. Diese vier Basen machen die gesamte Information aus. Wir haben also jetzt im Prinzip vier Basen, die aufgefädelt sind an einem Rückgrat und jetzt im Prinzip in beliebiger Abfolge wiederkehren können. Und diese Sequenz, diese Abfolge von diesen vier Buchstaben, von diesen vier Basen, ist das, was wir schließlich als Information bereitstellen und als Information auslesen müssen. Wir haben ferner jetzt vielleicht wenn man das Ganze als Struktur betrachtet, haben wir hier eine Einheit, eine Monomereinheit. Man bezeichnet diese als Nukleosid ohne den Zucker, ohne das Phosphat, als Nukleotid mit dem Phosphat. Und ein Nukleotid stellt letztlich eine monomere Einheit dar, hat natürlich dann auch eine Nukleobase. Und ein Polymer, die DNA, ist im Prinzip kein einheitliches Molekül, sondern besteht eben aus vielen unterschiedlichen, aufgrund der Sequenzvariabilität, aus vielen unterschiedlichen Molekülen. Und eine Einheit ist ein Nukleotid und die wird eben so oft es erforderlich ist, aneinander gehängt. Und das ist das, was wir jetzt auch betrachten werden. Wir kürzen dann häufig eine gesamte Einheit einfach nur ab mit den Buchstaben C für Cytosin, G für Guanin, A für Adenin und T für Thymin. Und Sie wissen es wahrscheinlich schon, nachher wird die Erkennung eine Rolle spielen. Die Erkennung zwischen einem Großen und einem Kleinen, einem Großen und einem Kleinen, wird auf eine spezifische Art und Weise gleich zu behandeln sein. Das ist die Struktur, also ein uniformes Rückgrat, was an allen Stellen identisch ist und dann die Abfolge der Erkennungseinheiten, vier an der Zahl, in der Reihenfolge, die uns praktisch Informationen liefert. Als ich vor etlichen Jahren einmal über DNA gesprochen habe, da wurde ich dann bei einem ähnlichen Publikum, da wurde ich dann hinterher gefragt, kann man die auch sehen? Und in der Tat habe ich Ihnen hier mal eine elektronenmikroskopische Aufnahme mitgebracht eines DNA-Stranges, wie er dann praktisch wie er dort liegt. Das ist ein Einzelstrang, so wie Sie ihn hier sehen, natürlich viele hintereinander und Sie können ermessen, dass ein so ein Punkt in etwa eine Einheit darstellt, also ein großer Faden letztlich, an dem diese Information aufgehängt ist. Ja, die DNA ohne Basenpaarung, ohne Erkennung, die DNA ohne letztlich die Erkenner dieser Basenpaarung, Francis Crick und James Watson 1953, wäre sicher hier nicht angebracht. Also dieses Bild zeigt letztlich die beiden, wie sie zum Zeitpunkt, als sie praktisch den Code, diese Erkennung zwischen einem Adenin und einem Thymin, zwischen einem Guanin und einem Cytosin, so wie wir es gleich betrachtet werden, gewahr wurden und dann praktisch auch gewahr wurden, dass es sich um eine helikale Struktur handelt, in der diese Basenpaare in der Mitte im Zentrum liegen, die Erkennung zweier solcher Stränge, wie ich sie Ihnen eben gezeigt habe, in der Mitte durch diese Erkennung der Basen vorstatten geht und wir außen drumherum das Rückgrat haben, was sich jetzt helikal windet. Diese Doppelstrangstruktur ist natürlich heute durchaus Standard geworden, nicht nur in den Lehrbüchern, sondern überall findet man immer wieder diese Art der Struktur, eine Doppelhelix, die sich umeinander windet und in der Mitte diese Basen, die die Erkennung ausmachen. Und da möchte ich jetzt ein wenig näher hineingucken und da müssen wir mal verstehen, was macht eigentlich diese Erkennung, die Spezifität auch für so eine Erkennung aus. Dazu müssen wir erst ein Instrument kennenlernen, nämlich das der Wasserstoffbrücke. Und da habe ich das Bild entnommen aus einer Seite von meinem Kollegen Martin Zoom aus der physikalischen Chemie. Er beschreibt diese Wasserstoffbrücke als eine Interaktion, eine Art Bindung, eine lose Bindung zwischen zwei Atomen, die folgendermaßen beschaffen ist. Wir haben auf der einen Seite ein elektronenreiches Atom, der Sauerstoff in dem Fall, und der greift auf letztlich ein polarisiert elektronenarmes Atom zu, nämlich den Wasserstoff. Und polarisiert ist er deshalb, weil er an ein Heteroatom, ein Sauerstoff oder ein Stickstoff gebunden ist, das elektronenreich ist und dann die Elektronen zu sich hinzieht. Wir haben hier also eine polarisierte Bindung. Hier ist elektronenreich, hier ist elektronenarm, hier ist es wieder elektronenreich. Und eine solche Situation, also ein H gebunden an ein O oder N, Stickstoff oder Sauerstoff, und auf der anderen Seite ein O oder N, das darauf zugreifen kann, das ist eine Bindung, die schwach ist, die aber gut ist und ausreicht, um hier eine Erkennung zu gewährleisten, um hier eine positive Wechselwirkung, eine Wasserstoffbrücke zu machen. Und diese Wasserstoffbrücken sind nun außerordentlich wichtig in der Erkennung zwischen den Basen der DNA, so wie ich sie Ihnen eben schon vorgestellt habe. Wir haben hier wieder das Adenin, die Purin, die große Base mit dem kleinen Thymin und das Guanin mit dem Cytosin. Und wir gucken uns jetzt an, wie hier Wasserstoffbrücken verwirklicht werden. Sie sehen zum einen hier den Sauerstoff, der die elektronenreiche Spezies darstellt, und hier das H, was an das Heteroatom N gebunden ist. Hier findet also eine Wasserstoffbrückenbindung statt. Genauso finden Sie eine Wasserstoffbrückenbindung in umgekehrter Orientierung hier. Wir haben hier unser elektronenreichen Stickstoff, hier der Wasserstoff, der polarisiert an dem Stickstoff sitzt, also eine zweite Wasserstoffbrückenbindung. Und so können Sie im Prinzip auch andere Wasserstoffbrückenbindungen finden. Hier ist keine, nur nebenbei gesagt, das ist ein H, was an ein C gebunden ist, sodass das nicht zur Verfügung steht für eine solche Wasserstoffbrückenbindung. Und so finden Sie es hier unten auch, ein Wasserstoffbrückendonor, ein Wasserstoffbrückenakzeptor, hier ein Donor, den Akzeptor, den Donor und Akzeptor, also ein ganz klares Muster, was jetzt die Erkennung zwischen diesen beiden Basen ausmacht und was jetzt diese Spezifität ausmacht, was eine Erkennung zwischen zwei Basen ausmacht. Also das ist ein ganz wichtiges Moment, denn das bedeutet letztlich, dass wir die Information, die in der Reihenfolge kodiert ist, wie wir sie vorgesehen haben, dass wir die auslesen können. Wir haben jetzt also genau für eine Base ein Komplementär, was in der Lage ist, jetzt diese Information auszulesen und auf diese Art und Weise zu vervielfältigen. Wenn das nicht gut funktioniert, funktioniert unsere ganze Informationsübertragung nicht. Und da möchte ich Sie gleich ein bisschen hinführen, warum das eigentlich so gut funktioniert. Insbesondere deshalb, da wir doch ganz viele Alternativen haben. Auch hier ist ja ein N, was im Prinzip eine Wasserstoffbrückenbindung ausbilden könnte. Und wir könnten das auch umdrehen und ähnliche Dinge. Warum ist es genau so, wie es hier dargestellt ist? Bevor wir das betrachten, möchte ich nochmal in die Basenpaarung, die ich Ihnen eben gezeigt habe, noch einmal einsteigen. Wir haben genau das Gleiche, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Guanin mit Cytosin, Adenin mit Thymin, zwei Wasserstoffbrückenbindungen, drei Wasserstoffbrückenbindungen. Und nun habe ich als einzige zusätzliche Information hier auf der rechten Seite einmal alle Varianten, die da sind, durchgespielt. Sie können ja jetzt praktisch GC, CG, ATTA betrachten und gucken sich die alle an. Was Sie hier mitnehmen sollen, ist, dass die alle die gleiche Größe haben. Sie haben alle ein großes mit einem kleinen und sie haben alle die gleiche Orientierung der Reste R. Und die Reste R sind letztlich unser Rückgrat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie jetzt die gleiche Orientierung und die gleiche Größe haben, haben Sie auch an allen Positionen den gleichen Bedarf, den gleichen Raumbedarf, den gleichen Orientierungsbedarf. Das heißt, da kommt unsere Uniformität des Rückgrats wieder ins Spiel. Wenn das überall gleich ist und wir überall den gleichen Platz zur Verfügung stellen, dann ist auch gewährleistet, dass wir überall die gleiche Situation haben, was Informationstransfer betrifft. Sie sehen hier in Rot eingezeichnet eine Pseudosymmetrieachse. Wenn Sie sich mal vorstellen, die Moleküle hier einfach um diese Achse zu drehen, dann würde man dieses R in dieses überführen, aber dieses auch in dieses und so weiter. Das heißt, da ist eine Pseudosymmetrie in diesen Basenpaaren, die es eben erlaubt, an allen Stellen identische Bedingungen zu schaffen. Jetzt habe ich über einen ganz wichtigen Faktor geredet, nämlich die Erkennung zwischen zwei Basen, die Basenpaarung, die Wasserstoffbrückenbindung. Und es gibt einen zweiten, der ganz wichtig ist, wenn man DNA verstehen möchte. Und das ist die sogenannte Basenstapelung. Sie haben sicher gesehen, Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin sind flache, wir sagen aromatische Verbindungen, also flache ebene Erkennungseinheiten. Und die können übereinander stapeln. Wenn man die übereinander stapelt, gibt es einen idealen Stapelabstand. Und das sind 3,4 Angström. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es ihn gibt. Und der möchte verwirklicht werden. Diese flachen, sich erkennenden Basen möchten in einem idealen Stapelungsabstand von 3,5 Angström übereinander gestapelt werden. Und jetzt kann man sich überlegen, wie kriegt man das hin? Wenn wir hier einen Stapel bauen, wenn wir das hier sehen, einen Stapel bauen, in dem das Rückgrat genauso lang ist, wie die Basenpaarabstände sind, dann hat man einen wunderschön linear übereinander gestapelten Stapel. Wunderbar. Jetzt ist aber bei der DNA das so, dass dort ungefähr doppelt so viel Platz ist, doppelt so lang, das Rückgrat doppelt so lang ist, wie dieser Abstand. Und dieses doppelt so lang muss irgendwo hin. Das heißt, wir müssen jetzt unser Rückgrat im gewissen Sinne aufwickeln und müssen es irgendwo hin tun. Wir könnten es neigen, wir können aber auch helikalisieren. Und diesen Weg, den die Helix braucht, ist genau der Weg, den es braucht praktisch, um diese überschüssigen Bindungen, 6 Bindungen statt 3, diese überschüssigen Bindungen irgendwo zu lassen. Und dann versucht dieses System eben diese optimalen Stapelungsabstände von 3,5 Angström zu generieren. Und das schafft es dann, indem es so lange helikalisiert, bis eben genau dieser Abstand erreicht ist. Und das ist jetzt deshalb wichtig, weil diese Helix, die daraus resultiert, genau definiert, von der Struktur her definiert, dass wir den Raum haben für ein Purin mit einem Pyrimidin in genau dieser Orientierung, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das genau passt da rein und nichts anderes. Und das ist eben die Gewähr dafür, dass wir auch die Information, die in einer kodierten Reihenfolge der Basen liegt, genau so auslesen, wie sie im Prinzip ausgelesen werden soll, nämlich in der sogenannten Watson-Crick-Basenpaarung, in der ich Ihnen das jetzt eben gezeigt habe. Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass es da Alternativen gibt, dass man jedenfalls Alternativen denken kann. Gut, nochmal zurück. Wir haben im Prinzip jetzt die wichtigsten Ingredienzien, um die Struktur zu verstehen. Wir haben die Basenpaarung, die in der Mitte sitzt, die also diesen Strang aufspannt. Und wir haben ein uniformes Rückgrat, was doppelhelikal jetzt hier drumherum sitzt. Und wir haben verstanden, dass dieses Rückgrat im Prinzip über die Länge der Bindung, wenn Sie hier zählen würden, kommen Sie auf 6 Bindungen, die so eine Einheit ausmacht. 3 braucht man, um linear zu sein. Ungefähr 6 Bindungen, also 3, die wir überflüssig haben, um die Helizität auszubilden. Das können wir jetzt verstehen. Wir bringen genauso viel Platz auf, wie wir hier brauchen. Und dann kommt das Ganze eben zu dieser wunderschönen Doppelhelix, die die Basenpaare hier in der Mitte enthält. Nicht? Das ist die Erkennung der Basenpaare. Und hier außen herum finden wir das Rückgrat, das Phosphodiester, Zuckerrückgrat, Ribosylrückgrat, so wie wir das am Anfang hergeleitet haben. Jetzt möchte ich in dieses Rückgrat ein wenig hineingucken und fragen, warum ist ein Phosphat, ein Phosphodiester, eigentlich ein gutes Rückgrat dafür? Sie sehen das hier, Phosphodiester ist eigentlich was ganz Ungewöhnliches, denn es hat Ladung. Und ist das eigentlich was Gutes? Brauchen wir Ladung für DNA? Und wir können das bejahen. Es ist günstig, viele negative Ladungen zu haben, den ganzen Strang zu säumen mit negativen Ladungen. Das ist deshalb günstig, weil negative Ladungen sich ja abstoßen. Und wenn wir die Ladungen sich abstoßen lassen, dann haben wir hier die Folge, dass dieser Strang sich streckt. Das hilft also im Prinzip, diese DNA in der gestreckten Form zu halten und nicht etwa in einer abgeknickten, in einer gerundeten. Das kann man auch erreichen, da muss man aber diese Ladungen neutralisieren. Also, die Phosphodiester mit ihren vielen negativen Ladungen helfen, diese DNA gestreckt zu halten. Und dann möchte ich hineingucken in die Zucker. Da haben wir hier 5-Ring-Zucker, Ribosylzucker, Deoxyribosylzucker, ich hatte es ja am Anfang gezeigt. Und die Frage ist eigentlich, warum ist das so? Ist das was Gutes, was Wichtiges? Und da knüpfe ich an Arbeiten, die ich bei meinem Lehrer Albert Eschenmoser durchführen durfte in Zürich in der Promotionszeit. Er hat nämlich aus einem ganz anderen Blickwinkel kommend gefragt, 6 Ringe oder 5 Ringe, was ist die bessere Zuckervariante? Warum sind es eigentlich 5 Ringe und nicht 6 Ringe? Sein Ansatz war damals zu fragen, warum hat die Natur 5 Ringe gewählt und nicht 6 Ringe? Und das ist ein typischer Ansatz für einen Chemiker, ein Ansatz, wie ich ihn liebe, dass man im Prinzip sagt, wenn wir die Frage stellen, dann können wir diese Frage am besten dadurch beantworten, dadurch, dass wir es einfach mal machen, herstellen. Wir haben ein Labor. Also synthetisieren wir eine solche DNA, die nicht 5 Ringe hat, sondern 6 Ringe, ansonsten völlig identisch ist, und gucken, was für Eigenschaften die hat. Und aus den Eigenschaften lernen wir vielleicht, warum waren die 5 Ringe so wichtig und so toll. Und jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, diese beiden DNAs, das ist die DNA, die ich Ihnen die ganze Zeit gezeigt habe, letztlich ein bisschen anders dargestellt, und diese hier unterscheidet sich von derjenigen nur dadurch, dass wir hier eine Kohlenstoffeinheit, eine CH2-Einheit genauer gesagt, in jeder Einheit eingefügt haben. Sonst ist es identisch. Wenn man also diesen Ring um eine Einheit erweitert, haben wir 6 Ringe. Wenn man das macht und sich die Stabilitäten anguckt, die Doppelstrangstabilitäten anguckt, dann kann man bei normaler DNA feststellen, natürlich gibt es eine gute Stabilität für Hexamere zwischen einem Guanin und einem Cytosin. Das sind 3 Wasserstoffbrückenbindungen je, die gebildet werden können, und dann hat so ein Hexamer eine Stabilität von fast 50 Grad Celsius für ein Hexamer. Und wenn man das vergleicht mit einem Adenin-Thymin, ist es natürlich schwächer, wird aber auch gefunden, ein Adenin-Thymin-Hexamer, 5 Grad, sind nur 2 Wasserstoffbrücken pro Einheit, also weniger. Alle anderen sind ausgeschlossen. Die sind zu Recht ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, es passt nicht rein, es darf nicht sein. Bis auf hier ein kleines Plus, und zu diesem Plus komme ich dann ganz am Schluss zu sprechen. Es gibt Guanin-Guanin-Interaktionen, die nochmal ganz interessant sind. Das werde ich Ihnen dann ganz zum Schluss, wenn wir dahin noch kommen zeitlich, noch zeigen. Also ATGC bei normaler DNA. Und jetzt gucken wir uns die Sache für die Homo-DNA an. Die Homo-DNA, die homologisierte DNA, die DNA, die 6-Ringzucker beinhaltet. Und Sie sehen auf Anhieb, wir haben hier eine viel größere Vielfalt. Wir finden auch Adenin mit Thymin, wir finden auch Cytosin mit Guanin, wir finden auch, dass das Cytosin mit Guanin stabiler ist, weil es ja 3 Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden kann. Aber wir sehen eigentlich, im Informationstransfer wäre diese DNA ein Desaster. Es ist keinesfalls so, dass Adenin-Thymin die stabilste Form ist, Adenin mit sich selbst ist noch viel besser, und wir haben eigentlich hier 4 Optionen in annähernd gleicher Qualität. Das heißt, hier ist eigentlich die Antwort schon gegeben, warum die Homo-DNA von der Natur nicht ausgewählt wurde, hier ein Informationstransfer, ein System zu sein, auf dem wir basieren hinsichtlich unserer Erbsubstanz. Es ist schlichtweg nicht eindeutig in dem Paarungsverhalten. Woher kommt das, dass es nicht eindeutig ist? Auch das kann man strukturell verstehen. Jetzt müssen Sie nicht erschrecken, das kann ich Ihnen in Worte zusammenfassen, dann ist es halb so schlimm. Wir haben bei der DNA, bei der Homo-DNA, die Sie hier sehen, den Fall, dass wir die Helizität verloren haben. Das sehen Sie bei der Struktur, die Helizität ist weitgehend weg, fast ganz weg. Wir haben fast lineare Systeme. Und wenn Sie jetzt lineare Systeme haben, dann haben Sie plötzlich ganz neue Optionen. Sie können dort 2 große Paare miteinander einschließen, ein großes mit einem kleinen. 2 kleine geht erstaunlicherweise nicht, aber theoretisch müsste auch das gehen. Und Sie können noch was tun, Sie können die Orientierung der Stränge zueinander variieren. Alle Möglichkeiten haben Sie, die Sie bei einer klaren, definierten Helix, wo Orientierung und Größe der Basen festgelegt ist, nicht. Also wir haben hier eine Variabilität, die darin beruht, dass wir im Prinzip nicht nur diese übliche Dodson-Crick-Basenpaarung haben, die ich Ihnen die ganze Zeit gezeigt habe, sondern ganz viele andere Optionen, genauer gesagt für AT 4 andere Optionen, oder 3 andere Optionen, insgesamt 4 Optionen, wie AT miteinander mit vernünftigen Wasserstoffbrückenbindungen wechselwirken kann. Das heißt, da ist die Vielfalt, kommt aus dieser nicht festgelegten Orientierung und Größe. Das ist die Linearität, die hier eine Rolle spielt, die das ausmacht. Also linear darf es nicht sein, die Helix muss es schon sein, und die Helix muss auch im Prinzip definieren, wie viel Raum und Platz wir einem solchen Basenpaar geben dürfen. Das ist das, was wir daraus lernen können, und um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, es liegt am Ende am Zucker. Es liegt am Ende am Zucker, das ist das Einzige, was wir definiert haben. Der Zucker im 6-Ring hat für die Chemiker unter Ihnen einen Sessel, und der Sessel, Sie sehen es so ein bisschen angedeutet, so eine Art Sessel hoch runter. So ein Sessel, das ist etwas sehr Gutes, was definiert ist. Der 5-Ring hat keinen Sessel, der 5-Ring kann alles Mögliche machen, hat eine viel höhere Flexibilität und kann sich viel besser anpassen, während der 6-Ring hier dieser Struktur alles aufdrängt. Das ist ganz kurz gesagt das, weshalb wir den Zucker als 5-Ring-Zucker, als Ribosylzucker brauchen. Jetzt möchte ich mit Ihnen das, was wir erworben haben an strukturellen Kenntnissen jetzt von der DNA, anwenden auf einige aktuelle Anwendungen Ihnen vorstellen, die mit der DNA, der Struktur der DNA zu tun haben. Wenn Sie die DNA betrachten, haben wir die Helix, wir haben diesen Abstand von 3,4 Angström oder 0,34 Nanometer, das ist ein ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Also wir sind in einem Bereich, den wir ausdrücken können, den wir aber kaum uns vorstellen können. Aber ein Abstand zwischen zwei Basenpaaren, also 0,34 Nanometer und eine Windung sind dann 3,4 Nanometer. Das ist die Skala, auf der wir uns bewegen. Und Arbeitskreis Seitz aus Berlin hat nun dieses benutzt als ein molekulares Lineal. Und zwar ist es natürlich großartig, welche Größenordnung wir hier abdecken können. Wir können ja auch die nächste Windung nehmen, die übernächste Windung. Er hat nämlich dann diese DNA modifiziert, an diese DNA-Gruppen angebracht, die mit anderen Gruppen, wie zum Beispiel Enzymen oder anderen Eiweißstoffen, wechselwirken können. Und er kann jetzt diese abtasten. Beispiel habe ich Ihnen hier gezeigt, hier sehen Sie in Blau die DNA, der DNA-Doppelstrang, hier habe ich reingelegt, die Erkennungsstellen, die er synthetisiert hat an die DNA und dem unterlegt ist das Protein mit zwei Bindungsstellen und er kann jetzt tasten, wann ist die Bindungsstelle gut, wann ist sie gerade erreicht, wann liegen wir knapp daneben und auf diese Art und Weise kann er praktisch so ein Molekül abtasten und das Optimum-Prinzip herausholen. Also ein Lineal, er kann ausmessen, er kann aber auch was anderes machen, er kann auch im Prinzip die optimalen Binder suchen, die besonders gut diese beiden Stellen blockieren können. Und aufbauend auf dem, oder dann parallel dazu muss ich sagen, gibt es seit knapp 10 Jahren, noch nicht ganz, gibt es eine Art und Weise, mit DNA zu arbeiten, sodass wir sagen können, es ist eine Art Gerüststruktur. Wir können sie als Templat, als Plattform benutzen, um darauf Chemie zu betreiben. Ganz spannende Arbeiten, die im Prinzip hier sehr schön beschrieben sind von Rothmund 2006. Das sind Arbeiten, die im Prinzip DNA nehmen. Sie sehen hier eine Vielzahl von DNA-Molekülen, die sich aber ganz leicht zerlegen lassen, in einen großen, hier in dem Fall schwarz, wenn Sie sehen können, schwarzen Strang, das ist nur eine andere Darstellung des Gleichen hier, in einen großen schwarzen Strang, der durch viele kleine Stränge, bunte Stränge in Form gebracht wird. Man spricht also von einem großen Strang, der durch lauter Staple Strands, also kleine Helferstränge, in Form gebracht werden und die definieren, wie das Ganze hinterher auszusehen hat. Das Ganze beruht natürlich auf der Erkennung, die wir die ganze Zeit besprochen haben, auf der Tatsache, dass es tatsächlich nachher doppelsträngige Helices gibt. Sie können das in einen Computer einfüttern und sagen, ich möchte so ein Gesicht abgebildet sehen und möchten das darstellen in Form von DNA. Das Ganze nennt sich dann DNA-Origami, aus dem japanischen Falt-Origami herausgekommen, wo man im Prinzip verschiedene Muster durch Falten erzeugen kann. So kann man auch hier DNA-Muster erzeugen, einfach dadurch, dass man dem Computer sagt, man möchte hier den großen schwarzen Strang so gefaltet sehen, dass hinterher ein Gesicht dabei rauskommt. Und Sie sehen, es ist in der Tat machbar. Die Aufnahmen, die Sie hier sehen, sind reale elektronenmikroskopische Aufnahmen eben solcher DNA, die in der Ebene jetzt zu solchen Gesichtern geformt worden sind. Oder hier können Sie, glaube ich, unschwer auch die Welt mit Amerika, zumindest kann man sehr schön erkennen. Hier bei Europa wird es ein bisschen diffiziler, Afrika ist ein bisschen klein geraten, aber und so weiter. Aber im Wesentlichen können Sie erkennen, da ist im Prinzip gelungen, die Welt abzubilden mit DNA auf der Ebene. Also nochmal, der Trick dabei ist, dass wir einen großen DNA-Strang haben, der gefaltet wird durch ganz spezielle kleine Stränge und dann praktisch diese Ebene aufbaut. Das ist spannend, ich werde Ihnen das gleich noch in zwei Bildern zeigen, weil wir jetzt nämlich ganz spezifisch an Stellen, die wir uns aussuchen, etwas anbringen können und das praktisch benutzen können als eine Plattform. Wir reden hier, um mal Größenordnungen zu nennen, wir reden hier von einem Durchmesser von ungefähr 100 Nanometer. Ein Nanometer war ein Tausendstel Millimeter. Also, wir haben diese Größenordnungen hier jetzt im Nanometerbereich im Griff, um dort an ganz speziellen Punkten, vielleicht in einer Auflösung von 4, 5, 6 Nanometern, in einer ganz speziellen Weise dieses zu adressieren. Und da zeige ich Ihnen gleich ein Beispiel. Bevor ich das tue, möchte ich an die nächste Dimension gehen. Wesentlich in der Name Nedrin Seaman steht für die Organisation von DNA in der Dreidimensionalität. Und da ist dieses Beispiel schon etwas länger bekannt, wo aus DNA, und hier sehen Sie ja schon, das ist ein Modell hier, aber hier sehen Sie im Prinzip die Doppelstränge noch, wie DNA einen Kubus aufbauen kann. Das ist schön, dass man das kann, und das war damals natürlich auch im Wesentlichen das, was man zeigen wollte, dass man im Wesentlichen geometrische Figuren aufbauen kann. Viel spannender ist das, was er dann später gemacht hat, nämlich Boxen, Schachteln aufzubauen. Und dass das gelungen ist, sehen Sie ebenfalls hier in einer Elektronenmikroskopieaufnahme. Hier die Schachtel von außen, und hier hat man dann mal die Rückwand weggeschnitten, um zu sehen, wie es im Inneren aussieht. Und das sind nicht nur einfach Boxen, sondern Sie können da auch Schalter dran bauen und können die so mit einer Klappe und Sie können die aufmachen und zumachen und verschließen. Das geht alles auf der Ebene der DNA, und Sie können sich unschwer vorstellen, dass man das dann sogar als Transportvehikel sich überlegen kann. Es ist am Rande der Spielerei, aber es hat schon sehr viel Interessantes. Vor allen Dingen hat das eben die wichtige Funktion, dann ist es keine Spielerei mehr, dass man das als Plattform nehmen kann, um räumlich organisiert bestimmte Gruppen anzubringen und diese zu organisieren. In dem Zusammenhang auch das dritte Beispiel aus Dortmund, Arbeitskreis Niemeyer. Er geht wieder zurück auf die Origami-Strukturen, also auf die Linear, auf die Ebenen, und kann jetzt eine solche Ebene, die er als Gesicht geformt hat, Sie sehen hier die Ohren, den Kopf, ne, hier ist das andere Ohr, hier ist der Hals, solche Gesichter, kann er jetzt adressieren, wie ich es Ihnen ja schon angekündigt habe, und zwar unterschiedlich adressieren, je nachdem, ob man hier im Augenbereich, in der Nase oder im Mund was adressieren will, kann er dort unterschiedliche Gruppierungen hinbekommen. Und dann kann er das sich ebenfalls elektronenmikroskopisch angucken, und dann sehen Sie zum Beispiel ein solches Bild, und dann sehen Sie im Prinzip hier die Gesichter, ne, hier die Ohren und so weiter, und dann sehen Sie, die roten Kreise haben alle Gesichter, die grünen haben keine. Und das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, das muss so sein, weil nämlich als diese Gruppen aufgebracht wurden, die auf der Ebene aufgelegt waren, und dann kam eben nur eine Seite, die adressiert werden konnte. Die andere lag auf und konnte nicht adressiert werden. Also es passt alles, und wir können jetzt hier uns vorstellen, dass wir dort Enzyme drauf tun, also aktive Moleküle, die dann wiederum in der Lage sein sollten, vielleicht sogar eine Art Fließband, eine Werkbank, wo das Substrat von einem zum nächsten übertragen wird, auszubilden. Und an sowas wird jetzt zurzeit ganz heftig gearbeitet und macht sicher Spaß, da weiter zu verfolgen, was bei rauskommt. Ich möchte damit zurückgehen auf etwas, was ich schon angestoßen hatte, nämlich den Begriff der Information nochmal aufgreifen und fragen, wie ist die Information eigentlich kodiert, was macht unsere Information jetzt eigentlich aus? Wir hatten gesagt, für die Information ganz wichtig ist die Sequenz, also die Reihenfolge der Basen, der vier Basen, die da sind, und die muss ja abgelesen werden. Da muss ich jetzt doch einmal ganz kurz in die Biologie gehen, um Ihnen Auslesen einer solchen Sequenz näher zu bringen. Diese Sequenz ist in der DNA kodiert und muss als solche da auch stabil bleiben, wird dann überführt in eine RNA, diese wird ausgeschleust und dann wiederum abgelesen. Und wir haben im Prinzip das, was man als zentrales Dogma der Molekularbiologie bezeichnet, dass man von der DNA ausgeht, RNA-Übersetzungen praktisch schafft und diese dann übersetzt wiederum in die Proteine, in die funktionalen Werkzeuge, die jetzt auf der Ebene der Eiweißstoffe letztlich anzusiedeln ist. Wir haben, und das ist hier schon angedeutet, wir haben für das Auslesen, für die Informationsübertragung einen Zusammenhang zwischen den Basen. Wir brauchen drei Basen in einer definierten Abfolge, um daraus eine Aminosäure, eine Monomereinheit eines Proteins herzuleiten. Und das habe ich Ihnen auf diesem Bild noch einmal herausvergrößert, wenn man so will. Hier sehen Sie die Sequenz der doppelsträngigen DNA. Und wenn wir hier einmal anfangen, haben wir G, C und A. Und G, C und A kodieren für die Aminosäure Alanin, die hier eingebaut wird. Dann kommt G, A und A. Und das kodiert fürs Arginin, wird hier eingebaut und so weiter. Und so kann man im Prinzip eine Basensequenz, eine DNA-Sequenz über diesen drei Buchstabencode übersetzen in die Information, in die funktionalen Proteine, Eiweißstoffe. Und dann machen die ihre Welt hinterher, über die ich jetzt hier keine Zeit habe zu sprechen, auch sicher ein spannendes Thema. Das heißt, hier ist die Information. Und jetzt will ich die Frage stellen, was passiert eigentlich mit dieser Information? Muss die immer erhalten bleiben? Darf die auch mal verändert werden? Und was passiert, wenn sie verändert wird? Und da gibt es ein Lehrbuchbeispiel, was eigentlich viele wahrscheinlich von Ihnen schon gesehen haben. Und ich habe es trotzdem ausgewählt, weil es so eindrücklich ist. Es ist die Mutation, die Veränderung genau einer Base mit verheerenden oder erheblichen Folgen. Sie sehen, hier ist die normale Zelle, das ist die Sequenz der normalen Zelle. Und wir verändern letztlich jetzt an einer Position hier das T zum A und haben dann im Prinzip ein AU im RNA-Dispositiv, T-Analogon. Also eine Veränderung haben wir und die führt dazu, dass wir plötzlich aus einem Glu, ein Val, also zwei verschiedene, ein Valin plötzlich haben, da wo es nicht hingehört, wo Ladung eigentlich hingehört. Und das hat dann eben auf den Erythrozyten die Folge, dass wir eine Verformung haben. Das ist eine Veränderung letztlich im Hämoglobin. Und das hat zur Folge, dass wir aus einem runden Erythrozyten sichelartige Erythrozyten haben können, die zur Verstopfung der Blutbahnen führen können und so weiter. Also eine einzige Veränderung, eine einzige Base, die ist dann genetisch vererbbar, die führt dazu, dass wir eine solche gravierende Veränderung in den roten Blutplättchen haben. Und das ist etwas, was nicht immer so sein muss, aber hier eine der eindrucksvollsten Beispiele darstellt für eine Mutation, für eine Veränderung, die sich dann so massiv auswirkt. Ist der Mutation eigentlich was Schlechtes? Wenn Sie an Evolution denken, wenn Sie an das Weiterverbessern einer Sequenz denken, dann brauchen Sie Mutation. Eine gewisse Menge Mutation ist wichtig und wir sollten sie auch im Prinzip schätzen, denn nur so kann sich ein Organismus weiterentwickeln, nur so können wir Verbesserungen letztlich einbringen. Insofern sind Mutationen durchaus auch etwas, was diese DNA, wenn wir sie als Erbsubstanzträger haben, in einem begrenzten Rahmen, in einem sehr begrenzten Rahmen zulassen sollte oder zulassen muss, sonst haben wir auch hier ein letztlich nicht lebendes System. Also Evolution ist wichtig und dazu gehören die Mutationen. Und hier habe ich Ihnen einfach mal ein Beispiel gezeigt oder zwei Beispiele von vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, wie Sie zu Mutationen kommen können. Das ist jetzt etwas, wo ich Sie auch nicht ganz durchführen möchte. Ich möchte Sie auf einen Punkt hinweisen. Hier haben wir eine Chemikalie. Diese Chemikalie verändert dieses Amin, diese Gruppe zu dieser. Und jetzt sehen Sie, aus einem NH wird plötzlich ein Protonakzeptor. Wir haben also im Prinzip hier eine Wasserstoffbrückenrichtung umgedreht. Und das hat natürlich zur Folge, dass sich plötzlich die Erkennung umdreht. Also die Veränderung einer Gruppe durch eine Chemikalie hat verheerende Konsequenzen. Sie verändern hier komplett die Zuordnung und damit natürlich eine wichtige, essentielle Mutation. Eine andere Mutation sehen Sie hier. Da haben wir die Möglichkeit, dass zwei Thymine irgendwo in Nachbarschaft, hier sind sie in Gelb dargestellt, durch Sonneneinstrahlung, das ist ein typischer Faktor, der zu Mutationen führen kann, durch Sonneneinstrahlung miteinander einen Vierring ausbilden, den Sie hier sehen können. Und das hat zur Folge, dass Sie dann nach Sonneneinstrahlung hier die DNA erheblich gestört sehen und dadurch natürlich Veränderungen hinnehmen müssen, die teilweise fatal sind. Mutationen finden mehr statt, als es lieb ist, mehr statt auch, als wir es haben dürfen. Und so muss man Mutationen teilweise auch wieder reparieren. Und das habe ich jetzt Ihnen einfach, damit ich vielleicht auch nicht vergesse, von der Reparatur zu reden, dieses Schema Ihnen einfach mal aufgebracht. Das brauchen Sie im Einzelnen jetzt nicht nachvollziehen. Hier ist ein Schaden. Dieser Schaden wird repariert, indem der Schaden rausgeschnitten wird. Dann wird drumherum noch rausgeschnitten. Dann wird alles wieder zusammengeflickt. Das ist im Prinzip, wie dieses Reparaturenzym die Sache angeht. Wir können ganz subtile Schadensbekämpfung letztlich haben. Wenn Sie an dieses Beispiel vorher denken, dann haben wir ein Enzym, was dort angreift und was dann Licht zusammen, diesen Vierring wieder aufspaltet. Also es gibt ganz unterschiedliche Methoden der Schadensregulierung und wir müssen natürlich zusehen, dass die Schäden gering bleiben, aber ein gewisses Grad an Mutation, an Veränderung wollen wir am Ende doch erhalten. Die Sequenz ist das, was uns bleibt. Die Sequenz ist das, was das Erbgut ausmacht. Und viele von Ihnen werden vor wenigen Wochen dieses Bild in der Frankfurter Allgemeinen gesehen haben. Es ist der EHEC-Erreger. Es ist das Bakterium, was uns jetzt in den Nachrichten so beschäftigt hat, was die Frankfurter Allgemeine als putzig tituliert hat. Es ist nicht so putzig, wie wir wissen. Und es gibt, weshalb ich Ihnen das jetzt aufgelegt habe, ist das Bild, was dann kurz drauf erschienen ist, nämlich die Sequenz. Und Sie sehen hier, dass die Sequenz in verschiedenen Buchstaben, Farben kodiert, dieses EHEC-Erregers gelöst worden ist. Und das Erstaunliche ist, dass diese Sequenz innerhalb von weniger als 3 Tagen gelöst werden konnte. Das sehen Sie unten, im Anfang Juni war es, ist die gesamte Sequenz des EHEC-Genoms mit über 5 Millionen dieser Einheiten in ihrer Reihenfolge gelöst worden. Das ist eine immense Leistung, wäre vor geraumer Zeit noch nicht denkbar gewesen. Und hat uns hier in dem Fall doch einige Informationen gebracht, zum Beispiel, dass da Gene vorhanden sind in diesem Bakterium, die praktisch Resistenzen kodieren und auf diese Art und Weise Schwierigkeiten zeigen und dass auch eine bestimmte Mischung vorhanden ist verschiedener Gene und die auch die Herkunft ein bisschen klargelegt haben. Also 5 Millionen in weniger als 3 Tagen. Wo standen wir 77? 1977 waren es eine große Leistung, das erste Bakteriophagengenom mit 5000 Nukleotiden aufzuklären. Dann war natürlich, das werden Sie auch mitbekommen haben, 3 Milliarden von diesen Basenabfolgen im menschlichen Genom. Das war das menschliche Genomprojekt, was 2003 zum Abschluss gekommen ist. Soweit ich informiert bin, gibt es inzwischen 9 Menschen, die ihr menschliches Genom haben aufklären lassen und wissen, woran sie erkranken können oder welche Probleme ihnen bevorstehen. Das ist etwas, was natürlich hoch umstritten ist und hoch diskutabel ist, wie weit man das wissen möchte und wie weit man das wissen sollte. Auch in Göttingen, Arbeitskreise Gottschalk und Liebel haben intensiv an Genomprojekten gearbeitet und da ist viel sehr Gutes herausgekommen, in ganz andere Richtung orientiert, nicht in Richtung Jungen-Genom, aber in anderen. Und dann gibt es eben entscheidend, da habe ich aber keine Zeit einzugehen, die Entwicklung der Methodik ist so rasant vorangegangen, dass sie eben diese Zeiten, diese immensen Geschwindigkeiten herausbekommen. Warum will man diese Genome haben? Man will wissen, was ist im Prinzip, nicht nur um zu wissen, wo sind Mutationen, das, was ich Ihnen vorher dargestellt habe, sondern auch, was können diese Bakterien oder wie oder menschlichen Genome oder was auch immer, was ist also kodiert, was haben wir an Möglichkeiten vorhanden? Die Sequenzierung, also die Sequenz, die Information, die in der Sequenz verborgen ist. Jetzt möchte ich eigentlich für die restliche Zeit, möchte ich jetzt etwas umschalten und Ihnen zeigen, dass Information in DNA nicht nur die Sequenz ist. Das habe ich, glaube ich, jetzt hinlänglich gezeigt. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass da noch mehr ist. Und wenn Sie DNA angucken, wie Sie es hier haben, dann haben Sie hier wieder unsere Lehrbuch-DNA, die wir als B-DNA-Form bezeichnen. Und das ist die gleiche DNA, die gleiche Sequenz, die gleiche Struktur, die Sie hier sehen und die Sie hier sehen. Die unterscheiden sich nicht. Aber natürlich in dem, was Sie hier an dem Bild sehen, haben wir ganz unterschiedliche räumliche Strukturen. Und das ist jetzt abhängig von der Umgebung, die Sie dieser DNA anbieten, ob Sie zum Beispiel sehr viel Wassergehalt der DNA anbieten, ob Sie sehr viel Salze anbieten. Also die Umgebung reagiert jetzt auf die, oder die Struktur der DNA reagiert auf die Umgebung. Und dann bekommen wir nicht nur diese typische lehrbuchartige Form der DNA, sondern auch eine, in der alles ein bisschen schief und zusammengedrungen ist und eine, in der plötzlich der Helixsinn ganz anders ist. Sie sehen also mit bloßem Auge, da sind deutliche Unterschiede. Und das Spannende ist eigentlich, dass jetzt bestimmte Moleküle diese Informationen auslesen können. Die erkennen dann eben nur diese DNA-Form oder nur diese DNA-Form. Und das ist eine weitere Informationsauslese, die über die Basen Reihenfolge hinausgeht und auf diese Art und Weise Informationstransfer bedeutet, der nochmal eine ganz andere Ebene erfasst. Sie sehen, wir haben noch nicht sehr viel gesprochen über die Furchen der DNA. Die DNA, die normale Standard-DNA, hat 2 Furchen. Sie sehen hier ein bisschen eingekerbt, hier geht es rein, da ist eine kleine, tiefe Furche. Und hier oben können Sie etwas besser erkennen, eine große Furche. Und Furchen sind natürlich was Gutes, wenn Sie an DNA addieren wollen, wenn Sie mit DNA wechselwirken wollen, wenn Sie DNA angreifen wollen, wenn Sie Moleküle synthetisieren wollen, die mit DNA wechselwirken, dann werden Sie zusehen, dass Sie genau solche Furchen abtasten und in die solche Furchen hineinkommen. Und Sie können, glaube ich, auch sehr schön erkennen, dass diese große Furche, diese kleine Furche auch hier in dieser Form vorhanden ist, aber ganz anders aussieht. Sie haben eine ganz andere Form dieser Furchen, also haben Sie auch ganz anderes Auslesen, ganz anderes Austasten. Und hier sind die Furchen fast verloren gegangen. Sie sind auf der Oberfläche im Prinzip glatt gezogen, sodass wir in dieser DNA-Form mit den Furchen nicht so weit kommen werden. Und das ist etwas, was ich Ihnen hier mitgeben möchte. Die DNA ist nicht nur ihre Sequenz, was die Informationsübertragung betrifft, sondern auch ihre Umgebung und auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und jetzt bleiben wir bei der Furche, bleiben wir bei der kleinen Furche. Die kleine Furche ist hier schön abgebildet als eine kleine, sehr tiefe Furche und dann wird sie plötzlich etwas größer. Das sind Faktoren, die ganz fein kodiert sind. In der DNA sind zum Beispiel viele A's hintereinander, die so etwas ausmachen. Dann haben Sie plötzlich eine größere oder kleinere Furche, die Sie dann auslesen können mit synthetisch herstellbaren Molekülen und auf diese Art und Weise den Informationsgrad der DNA nicht nur über die Sequenz, sondern auch über solche Faktoren auslesen können. Also Furchen, kleine Furche, abhängig von den Bedingungen, abhängig auch letztlich von der Sequenz. Aber Sie müssen die Sequenz als solche gar nicht kennen. Sie können die Form der Furche hier austasten mit Molekülen, wenn Sie die Information hier ertasten wollen. Und in dem Sinne möchte ich auch zur großen Furche noch ein Wort sagen. Die große Furche, da passt mehr rein. Sie sehen, hier passen ganze Proteindomänen rein, wenn Sie so wollen. Das ist, da verbirgt sich ein großes Eiweißmolekül hinter, was jetzt hier in die große Furche hineinpasst und hier diese DNA erkennt. Das ist ein sogenannter Zinkfinger. Und Sie können auch was anderes hineinpacken. Sie können auch einen weiteren Strang DNA hineinpacken. Und das ist etwas, was eigentlich nahe liegt bei dem, was ich Ihnen erzählt habe. Wir haben Wasserstoffbrückenbindungen hier in diese Richtung, aber warum nicht eigentlich auch hier? Und in der Tat, das ist der Raum, den die große Furche lässt. Das ist der Raum, den wir abtasten können mit einem weiteren DNA-Strang. Und Sie können hier, sehen Sie das, einen sogenannten Trippelstrang, einen dritten Strang in die große Furche der doppelhelikalen DNA hineinlegen. Und jetzt wird es ganz offensichtlich, dass wir hier mit weitere Informationen auslesen können. Warum erzähle ich Ihnen gerade das Letztere? Das Letztere ist deshalb spannend, weil wir einen therapeutischen Ansatz verfolgen können, den zugegebenermaßen man schon seit 20 Jahren verfolgt und auch noch nicht am Ziel ist oder nicht so am Ziel ist, wie man das möchte, weil man mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Trotzdem ist er intellektuell zumindest sehr spannend und deshalb möchte ich Ihnen den nicht vorenthalten. Wir haben gelernt, die DNA wird übersetzt in Ihre Messenger-RNA, in Ihre RNA, in Ihre Boten-RNA und wird dann abgelesen über den 3-Buchstaben-Code in die Proteine, in die Enzyme, in die Eiweißstoffe. Und dann können hier Krankheiten vorkommen, dann kann das sein, dass dort die Tasche, die man erkennen will, nicht richtig ausgeformt ist oder was auch immer. Da sind dann die Krankheiten, die man bekämpfen will. Und was tut der Chemiker in der Regel? Er baut kleine organische Moleküle, die hier in den Proteinen angreifen, an den Proteinen wechselwirken, hemmen und so weiter. Viel spannender wäre doch eigentlich am Ursprung anzusetzen und sagen, wir haben jetzt erkannt, hier ist eine Sequenz, die ungut ist, die Schäden macht, die wir nicht übersetzt haben wollen in unser Protein. Lassen Sie uns doch diese Sequenz auf der Ebene der DNA oder der RNA blockieren. Und nichts leichter als das, nachdem wir eben gesehen haben, von der Theorie her jedenfalls, wir machen hier einfach einen Doppelstrang. Wenn wir die Sequenz kennen, können wir den synthetisieren. Und hier machen wir den eben erwähnten Trippelstrang und der bindet dann da schon. Und dann kann man im Prinzip diese Übersetzung der DNA oder der RNA an der Stelle unterbinden. Das sind zwei Schlagworte, die mit Antisense, das ist der Gegenstrang letztlich zur RNA, oder Antigen, der Gegenstrang zum doppelsträngigen DNA-Gen, tituliert werden. Die Ansätze, vielleicht ganz kurz gesagt, haben das Problem, dass sie die Sachen teilweise nicht in die Zelle hineinbekommen, dass sie teilweise mit Löslichkeitsproblemen zu kämpfen haben. Aber im Prinzip könnte das funktionieren und ein bisschen funktioniert es auch. Und ein Molekül, was dort besonders viel Furore gemacht hat, möchte ich Ihnen auch noch vorstellen, weil es Ihnen auch zeigt, wie der Chemiker dann mit den strukturgewonnenen Erkenntnissen umgeht, die wir aus der DNA haben. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Anfang, als ich Ihnen das Rückgrat als eine uniforme Geschichte vorgestellt habe. Immer ein Zucker und ein Phosphat, ein Zucker und ein Phosphat. Und ich hatte Ihnen auch gesagt, es kommt darauf an, dass wir die richtige Länge hier haben, um die Helizität mitgehen zu können. Ich hatte Ihnen sogar die Länge beziffert. Es waren 6 Bindungen, die wir brauchen, um vom einen Einheit zur nächsten Einheit zu kommen. Und hier sehen Sie jetzt ein künstliches Molekül, das im Prinzip jetzt genau das tut. Es ahmt im Prinzip die Zahl der Bindungen nach. Wenn Sie einmal mit mir gehen, starten wir hier an diesem Stickstoff, da haben wir eine Bindung, zwei Bindungen, drei Bindungen, vier Bindungen, fünf Bindungen, sechs Bindungen sind wieder beim Stickstoff. Es ist also genau die richtige Länge und nicht nur dort, sondern auch hier ist die richtige Länge. 1, 2, 3 Bindungen hier, 1, 2, 3 Bindungen hier. Es ist also genau imitiert die richtige Länge und Größe. Solche Dinger nennt man Peptidnukleinsäuren, weil sie an die Peptide erinnern, das nur nebenbei. Und sie sind ein großer Hoffnungsträger und eine sehr interessante Verbindung, weil Verbindungen, die Sie in diesem Konzept einsetzen, nicht von den natürlichen Enzymen erkannt und abgebaut werden dürfen. Wenn Sie normale DNA nehmen, dann wird die einfach abgebaut, die kommt gar nicht ans Ziel, da kommen die Nukleasen und machen die kaputt, bevor sie da sind. Sie brauchen also etwas Künstliches, was Sie da einsetzen können und das sind solche Moleküle, die werden weder von den Nukleasen noch Peptidasen, also von keinem der Enzyme erkannt, die hier abbauen. Und das andere sind sehr stabile Komplexe, Sie können also wunderbar Doppelstränge ausbilden mit hoher Stabilität. Das sind also künstliche Moleküle, wie sie der Chemiker dann einsetzt. Jetzt komme ich zum Letzten. Sie erinnern sich, wir hatten bei der Diskussion der Paarungsmöglichkeiten von DNA, Adenin mit Thymin, Guanin mit Cytosin, und wir hatten dann ein kleines Plus beim Guanin, beim Guanin. Und das Wichtigste bei den Guaninen ist jetzt, dass die Guanine eine andere Möglichkeit haben, zu interagieren und das auch tatsächlich tun. Das ist etwas, was in DNA vorkommt, was wirklich real ist. Das ist also kein Chemie, künstlich Chemie gemacht ist, sondern das ist wirkliche Natur. Wir haben also das Guanin, wenn Sie jetzt Wasserstoffbrückenbindungen verfolgen, erkennen Sie unschwer, hier ist eine Option, aber auch hier und hier. Sie können also Guanin im Kreis führen. Sie können also im Prinzip 4 von den Guaninen durch Wasserstoffbrücken sinnvoll zusammenbringen. Dann haben Sie eine sogenannte Tetrade, ein Tetrameres an Guaninen, die über Wasserstoffbrückenbindungen sehr schön verknüpft sind. Die sind ja alle flach, wie ich Ihnen gesagt hatte. Jetzt können Sie diese flachen Ebenen übereinander stapeln. Und dann haben Sie einen solchen Stapel an Guaninen, Tetraden, ein Tetramer, eine Tetrade. Und diese Tetraden, damit komme ich auch schon zum letzten Bild, diese Tetraden, die spielen eine große, wichtige Rolle letztlich in den Telomeren. Das sind die Enden der Chromosomen. Hier in den Chromosomen haben wir im Prinzip die ganzen Gene aufgewickelt und versteckt. Und hier an den Enden sind unsere Tetraden aufgebaut. Und Sie sehen hier, wenn so ein Ende aufgebaut wird, dann kommen wir immer wieder zu ganz vielen Gs. Ich weiß, in den vorderen Reihen können Sie zumindest sehen, es sind immer wieder viele, viele Gs. Und dann kommt noch was dazwischen, viele, viele Gs und so weiter. Die sind in der Sequenz natürlich dann dafür da, diese G-Tetraden aufzubauen. Und diese G-Tetraden werden in dem Vervielfältigungsvorgang, in der Zellduplizierung, werden die abgebaut. Und das ist etwas, was mit der Alterung zu tun hat. Sie haben im Prinzip einen Alterungsprozess, der im Prinzip bei Zellteilung immer etwas wegnimmt von diesen Telomerenenden. Und irgendwann ist es dann vorbei, dann stirbt die Zelle. Dann lässt sich das Chromosom nicht mehr vervielfältigen. Und dieses ist etwas, was den Alterungsprozess natürlich sehr offensichtlich beeinflusst und jetzt viele anregt. Hier sehen Sie so ein aus dem Chromosom kommendes Telomeresende. Und es regt jetzt viele an, auch im Alterungsprozess etwas dagegen zu tun. Und ich habe hier eine Creme gefunden, wo Sie Telomere Cell Cream kaufen können für $100. Und das soll Ihnen jetzt diesen Prozess aufhalten. Es wird versprochen, dass Sie diese Creme hier interagieren lassen mit den Telomeren und das stabilisieren, sodass das nicht abgebaut werden kann bei der Zellteilung und Sie verlieren Ihre Falten. Also das ist im Prinzip die Idee. Natürlich gibt es andere Überlegungen, hier auch Alterungsprozesse zu steuern, das wieder aufzubauen. Das ist ein ganz spannendes Gebiet. Also es ist sehr viel Ernst dahinter. Hier glaube ich nicht dran. Da werden andere Ingredienzien vielleicht hilfreich sein, aber nicht dieses. Damit möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Was mir heute wichtig war, ist Ihnen zu zeigen, dass Sie die Struktur der DNA brauchen, dass die Struktur der DNA so optimiert ist, dass Sie eine ideale Übertragung der Information haben, weil diese Basenpaare gar keinen anderen Platz haben, als in der Orientierung, in der Größe dort eingepflanzt zu werden. Alles andere schließt dieser Helix aus. Und diese Helix ist nicht zufällig so, wie sie ist, sondern weil die Struktur so optimiert worden ist, dass es so sein kann. Lassen Sie die Ladungen sich abstoßen, lassen Sie die fünf Ringe sein. Das ist alles wichtig, um genau den Raum praktisch zu kreieren, den Sie brauchen für diese Basenpaar und für die Basenpaargröße. Das ist mir vielleicht das Wichtigste, was ich heute Ihnen überbringen wollte. Ansonsten habe ich Ihnen kurz gezeigt, dass nicht nur die Sequenz abgelesen werden kann, sondern dass andere Informationen in den DNA-Molekülen drin stecken, die Sie dort rausholen können, dass die Medizinalchemie, habe ich ganz wenig nur gezeigt, Ansatzpunkte hat, um hier mit DNA zu wechselwirken und neuerdings DNA auch als Gerüstmaterial zum Beispiel für diese fröhlichen Origami-Strukturen dienen kann. Damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben etwas über die DNA mitnehmen können. Vielen Dank.
Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität hörten Sie Dr. Ulf Dietrichsen von der Universität Göttingen. In der kommenden Woche senden wir an gleicher Stelle einen Mitschnitt der Vorlesung von Dr. Peter Dechent von der Universität Göttingen. Sie hat den Titel »Die Chemie in unserem Kopf – Einblicke mit der Magnetresonanz«.